You know the day destroys the night, night divides the day. Break on through to the other side.
I would like to buy a hamburger.
I would like to buy a hamburger.
I would like to buy a hamburger.
You would like to buy a hamburger.
It's not damburger, hamburger.
I'm not saying damburger.
Maybe we should stop.
We don't quit. We do not quit. Again, again.
Welcome to the other side.
Hey, salut Yannick.
Salut Thibaut.
Also, im Programmheft heute der Traum von Olympia. Grafische Erzählung mit Beginn in Somalia und Ende im Mittelmeer. Kein Roadtrip, sondern eine Flucht vor Armut und Repression in Mogadischu. Eine wahre Geschichte, die steht für so viele Geschichten von Flüchtenden, die sterben auf dem Weg nach Europa. Yannick und ich haben den Autor Reinhard Kleift in einem Münchner Hinterhof getroffen. Wir hören ihn in einer halben Stunde.
Yep, aber vorher lassen wir uns im Kinosessel nieder, zusammen mit unserer Inlandskorrespondentin aus dem Ausland, Colleen Ebrard. Colleen findet das deutsche Kino eher, naja, es ist irgendwie ganz nett.
Auf geht's, Yannick, mit zerschlissenen Jeans und Marienkäfern auf der Brust in Richtung The Other Side.
Willkommen auf der anderen Seite.
Doch zuallererst, Yannick, erzählen Sie mir eine Geschichte.
In der Wired-Ausgabe konnte man im letzten Monat von zwei Spieleentwicklern lesen, die meine Kindheit revolutioniert hätten. Cyril Charpellier und Eric Redon haben schier Unglaubliches geleistet und zwei Klaviere an eine PlayStation 2 angeschlossen. Ganz in der Manier von Tommy Tallarico, der ja vor zwei Monaten bei uns im Pop-Feuilleton zu Gast war. Sie erinnern sich, lieber Thibaut.
Ich erinnere mich.
Anders als Tallarico jedoch sind Cyril und Eric nicht daran interessiert, Spielmusik zu komponieren, sondern sie wollen Spielfiguren mit Tönen steuern. Und zwar die von Street Fighter Alpha 3 aus dem Jahre 1998. Für Nichtspieler wie Sie? Bei dem 2D-Tret- und Hauspiel geht es um schnelle Abfolgen von Tasten, um besonders gefährliche Schlagkombinationen zu simulieren. Herrlich befreiend, kann ich Ihnen
also
sagen.
Also wie bei jedem Tret- und Hauspiel.
Genau, 2D eben. Die zugegebenermaßen wenig portablen Klaviercontroller sind unübertroffen. Normale oder vom Computer gesteuerte Figuren haben gegen Pianisten keine Chance. Allein die Grundtöne des Flohwalzers sind unglaublich mächtig und machen einen Schwuppsdiwupps zum unbesiegbaren Straßenkämpfer. Und noch mehr ist möglich. Profis können sogar Kompositionen auf ihre Stärke testen. Ich persönlich würde ganz gerne wissen, wie gut Beethovens Neunte ist. Und Superprofis improvisieren und schaffen the next big thing, indem sie gegenseitig sich bekämpfen mit ihren eigenen Kompositionen. Ist das nicht schön, Thibaut?
Ich stelle mir den Multiplayer-Modus ziemlich schwierig vor, wenn man da mit vier Flügeln im Wohnzimmer steht, vor dem Fernseher. Ist man ziemlich weit weg dann.
Es geht leider nur mit zwei. Es ist ja noch die alte PlayStation 2. Vielleicht noch das mit meiner Kindheit. Ich selbst konnte in jungen Jahren Spiele wie Street Fighter und Tekken nur bei Freunden spielen und verlor natürlich regelmäßig, weil ich keine Übung hatte. Wenn es die Klavier-Controller damals schon gegeben hätte, tja, vielleicht hätte ich Ihnen an dieser Stelle, anstatt nostalgische Geschichten zu erzählen, eher Ravels Bolero vorgespielt.
Oder vorgesungen.
Was haben Sie mir zu berichten?
Ich weiß nicht, ob Sie auch Massenmedien konsumieren, lieber Yannick, aber Massenmedien sind ein Problem. Greifen wir jetzt mal nur einen Aspekt raus, das Frauenbild. Immer schlanker soll sie sein, die Frau. Unnatürlich schlank,
und
ungesund schlank.
Wirtschaftlich auch.
Die Massenmedien, die bösen Massenmedien, sorgen für unrealistische, ja für gefährliche Schönheitsstandards. Nein, lieber Yannick, so einfach ist es doch nicht. Die Entwicklung der weiblichen Schönheitsstandards ist viel älter als Germany's Next Topmodel. Zwei Forscher der Uni Montpellier, wir bleiben in Frankreich, und bei zwei Leuten, die etwas Interessantes rausgefunden haben. Oh. Zwei Forscher der Uni Montpellier hatten Lust, sich des Themas anzunehmen, sich monatelang mit den schönsten Frauen beschäftigen. Ihre Studie ist die erste, die Schönheitsideale über 2500 Jahre miteinander vergleicht. Und das machen sie, indem sie einen Indikator für die Schönheit betrachten, das Verhältnis zwischen Taillenumfang und Hüftumfang, Waist-Hip-Ratio, WHR. Mhm. Die Testpersonen sind teilweise richtig alt, versteinert. Um an die antiken Schönheitsideale ab 500 vor Christus zu kommen, griffen die Forscher auf Statuen und Gemälde zurück. Für die Zeit ab den 1920ern hatten sie Fotos von Miss Americas, Miss Universe und so weiter. Und sie haben den Playboy aufgeschlagen. Wo sonst findet man heutzutage hübsche Frauen? Und Playboy und antike Plastiken eignen sich nicht nur deshalb besonders gut, sie eignen sich auch deshalb besonders gut, weil die Frauen einfach Haut zeigen und das ist wichtig für eine korrekte Messung, das WHR. Die Ergebnisse habe ich jetzt schon durchklingen lassen. 100 Jahre lang ist das durchschnittliche WHR dieser Topfrauen konstant. Dann kommt erstmal das Mittelalter und im Mittelalter gibt es keine Darstellungen von nackten Frauen, nicht mal halbnackte. Schwere Zeiten für die Schönheitsforscher.
Sie klingen richtig persönlich auch enttäuscht.
Erst ab dem 15. Jahrhundert können sie wieder eindeutige Aussagen treffen. Das WHR nimmt nämlich ab. Schon ab dem ausklingenden Mittelalter. Attraktive Frauen haben also immer schmalere Taillen, immer breitere Becken, lange vor dem Playboy, lange vor dem Fernsehen. Vielleicht, aber da können die Forscher nur Vermutungen aufstellen, hängt das zusammen mit den besseren gesundheitlichen Standards zu der Zeit. Die Lebenserwartung steigt, da kann man sich den verschwenderischen, aber sexy Luxus leisten, mit niedrigem WHR rumzulaufen und so extreme Gebärfreudigkeit auszustrahlen. So ist das heutzutage mit der Schönheit. Und wer die Barbie unnatürlich findet oder bei Germany's Next Topmodel das Kotzen kriegt, der steckt vielleicht einfach noch in der Antike fest. Und ich, ach, wie soll ich sagen, mein Fernseher bleibt aus. Ich lese lieber Ovid.
Und wie ist Ihr persönlicher WHR?
Wir machen weiter mit. Es ist Zeit für die eingedampfte Essenz des Senders ohne Frequenz.
Das Zapping.
Unserer subjektiven Veranschaulichung dessen, was im vergangenen Monat genau hier auf den Detektor Bytes gesagt wurde. Das Zapping also des Juni-Programms, wo die Zeichen standen auf derbe Duftnoten. So sei es. What's in the box?
So. Was treibst du hier?
Ich sitze in Hamburg und werde beschnuppert.
Ich finde, bei dir kommt ganz stark gleich irgendwie die Vanille durch. Und das war also.
Und erfahre ganz nebenbei, habe wohl eine ziemlich gute Haut für Parfums.
Wir sind oder haben uns selbst erfunden als kleine Firma, die Nischenparfum-Konzepte erdenkt.
Das ist ein Experiment, Madame.
Das Bild ist, dass Parfum immer vermittelt Schönheit, Coolness, Sexiness. Da kommt der Typ, der Bildschöne aus dem Wasser und ist irgendwie wow, cool, Water, Davidoff oder wie auch immer. Und uns ging es irgendwie darum zu zeigen, Authentizität irgendwie darzustellen. Irgendwie, was sind wir wirklich? Wo sind wir wirklich cool? Wo fühlen wir uns wirklich wohl?
Herausgekommen sind Düfte, die an Lagerfeuer erinnern sollen oder die man wie ein Graffiti auf sich selbst aufträgt.
Nicht einmal ich kenne jeden Duft.
Sie riechen danach. Sie haben es auf der Stirn, der Nase und den Händen.
Jetzt pass auf, du, ja?
Am Darmstädter Staatstheater, da laufen derzeit zwei Stücke zum Thema Schulden.
Bergamott? Und Patchouli.
Eine Gruppe Laiendarsteller um Springer-Vorstand Matthias Döpfner und Fokuschef Helmut Markwort spielt das in Darmstadt sehr beliebte Stück Datterich.
Ich mach das aber auf meine eigene Art.
Das andere Stück nennt sich plakativ Schulden, eine Befreiung und sucht die Schuld für die Schulden bei den Gläubigern.
Du sollst die Gelegenheit bekommen, jetzt sofort deine Behauptung zu beweisen.
Sie haben das Darmstädter Theater gestürmt.
Bellissimo. Wundervoll.
Wären Sie denn noch reingegangen, wenn dort nicht der Springer und der Fokuschef auf der Bühne gestanden hätten?
Natürlich nicht. Es geht ja genau darum.
Hack mich immer auf den Jungen rum.
Wenn diese Leute, die gerade rassistisch schüren, in Europa die Schuldenkrise versuchen, mit Mentalitätsargumente zu machen, diese Leute dürfen nicht entledigen sozusagen dem Datterich-Stück seine ursprüngliche Bedeutung. Das ist eine Kritik an die Schuldenlogik.
So sei es. So sei es.
Was noch?
Eine Nachricht, die mich persönlich eigentlich sehr erleichtert hat. Günther Jauch.
Du beste Nase von Paris.
Günther Jauch zieht sich zum Ende des Jahres aus der Riege der ARD-Talker zurück.
Ich danke Ihnen allen.
Der Sonntagabend ist damit ein Stück weit gerettet. Zumindest kann es nur noch besser werden.
Nicht so wichtig.
Ab ins nächste Level. Anscheinend ist der Rollenspiel-Klassiker World of Warcraft doch pädagogisch wertvoll.
Ja, natürlich. Was denn sonst?
Denn er bildet jetzt die Grundlage für ein alternatives Benotungssystem, das seit einiger Zeit in Österreich getestet wird.
Sprich, träum nicht!
Während des Unterrichts habe ich einen Laptop offen und wenn ein Schüler was sagt, irgendwas Tolles, dann schreibe ich das gleich hinein.
Er ist leider ein Könner.
Und der Schüler sieht das dann auch sofort auf einer Website. Er kann ihn mit dem Handy anschauen oder kann auf dem Computer anschauen und sieht immer live seine Note. Und dadurch war es dann für sie eher ein Spaß. Also die haben sich dann viel mehr engagiert, also auch mehr engagiert als davor. Die haben dann anderen Schülern geholfen, die haben alle Hausübungen gebracht. Also ich habe das benannt, das High-Level-Syndrom.
Ah.
Mariam, die ihr Lied Sabali zu Gehör brachten. Ganz schön heiß die beiden. Na, schließlich sind sie Malier, Sahara-Anrainer.
Wir versuchen das dann hier auch ein bisschen erträglich zu machen. Man kann sehen, wir beregnen hier die Tiere zum Beispiel, sodass man den Regen vortäuscht und das im Gehege hier natürlich dann, wenn das Wasser verdunstet, geschieht ja auch eine gewisse Kühlung und das gibt den Tieren schon ein bisschen Linderung.
So ein bisschen künstlicher Regen könnten wir, glaube ich, im Studio ja auch gut gebrauchen.
Das glaube ich auch.
Mit großen Augen bestaunt Colin Imrar das Treiben in ihrer Schneekugel namens Deutschland. Voilà, ihre Kolumne Folklore.
Tja, wo fange ich an? Ach ja. Natürlich mag einigen unsere Lebensweise verschroben vorkommen. Aber gerade am heutigen Tag wird mir bewusst, es ist nicht das Schlechteste, sich am einfachen Leben zu erfreuen.
Salut Colin.
Salut Thibaut.
Salut Colin.
Salut Yannick.
Sie sehen ein bisschen blass aus, Colin, trotz des Sommerwetters. Haben Sie die Sonne gar nicht genossen der letzten Woche?
Nein, weil... Im Sommer, um mich abzukühlen, gehe ich ins Kino.
Ah ja.
Ja, ja, in Kino, wo die Klimaanlage immer für eine angenehme Temperatur sorgt. Ja, in einem Kinosaal, wie es ihn überall auf der Welt gibt. Ein Screen, ein Film und ich in meinem Sessel. Timo, Yannick, denken Sie, dass Kinosäle überall gleich sind? Das ist ein Irrtum. Deutsche Kino sind anders.
Sie sagen uns bestimmt gleich, dass es nach Weißwurst riecht im deutschen Kino.
Oder dass man da Bier trinkt oder was auch immer.
Aha. Ja, werden Sie das hören. Freitagabend. Stellen Sie sich vor, Freitagabend in einem typischen deutschen Kino. Sie stehen zu zweit in der Kinoschlange. Sie haben sich spontan für einen Film entschieden. Die Vorstellung fängt in 3 Minuten an. Es sind nur 5 Personen von Ihnen. Aber 3 Minuten später sind es immer noch 5 Menschen vor Ihnen. Die kleine Schlange wird nicht kürzer. Und warum? Diese Leute wollen sich gar nicht den Film von heute Abend anschauen. Nein, nein, sie reservieren. Ganz langsam reservieren sie für Freitag nächste Woche. Jede einzelne.
Ja und? Wo ist das Problem?
So machen wir das halt. Ist doch kein Problem, oder?
Ist ein Problem, wenn du da stehst und wartet.
Und,
ja, was sie nützen, ein Angebot, das nur das deutsche Kino anbietet. Zwar die Wahl des eigenen Sitzplatzes. Und diese Wahl müssen sie gut überlegen.
Ja, klar.
Und klar, ja. Und dann sie, die warten, die wollten diesen Film sehen, aber sie bleiben einfach da. Und endlich, vielleicht 10 Minuten später, dürfen sie auch an die Kasse treten. Aber schnell, schnell, sie hätten gerne ein Ticket. Aber dann erst sollen Sie auch selbst einen Platz auswählen. Und wie geschieht das? Der Mensch an der Kasse zwingt Sie nun, einen Computerbildschirm anzugucken. Mhm. Sitzplätzeauswahl. Aber wo auf diesem Bildschirm steht, befindet sich die Leinwand? Oben, unten, an einer der Seiten? Und oben, steht Fuchsia für freier Platz? Oder sind da die Plätze in blau, in gelb oder hellblau? Bis man das kapiert hat, verbringt man viel mehr Zeit als bei einer alternativen Lösung. Karte kaufen, in den Saal gehen, die Augen der Finsternis anpassen, im dunklen Saal das Publikum mustern und sich in einen freien Sessel sinken lassen. So einfach ist es in den Nachbarländern. Sie vermeiden auf diese Weise den rüpselnden Teenager Schreck gegenüber oder der alten Typ mit einem stinkenden Sandwich neben ihnen. Und sie müssen auch nicht hinter dem küssenden Pärchen sitzen.
Thibaut, wann haben Sie das letzte Mal hinter einem küssenden Pärchen gesessen? Bei welchem Film?
Ich nutze immer die Pro-Features von der Sitzplatzauswahl. Da kann man sich dann die zusätzlichen Informationen über die anderen Reservierungen anzeigen lassen. Ja, das Problem habe ich nicht.
Ja, ich wundere mich auch mit dieser super Technologie jetzt, dass es noch keine Möglichkeit vor dem Film ein Bild des Sitznachbar anzuschauen. Diese Sitznachbarn, sie wundern mich selbst. Sie schaffen etwas Unnatürliches, die deutsche Kinoliebhaber. Sie essen nicht nur ekelhaftes und lautes Popcorn im Saal. Sie trinken dabei Bier und Wein.
Ich wusste es.
Aha. Bier kommt doch.
Ja, bei mir, sowas ist verboten. Aber dann in Deutschland habe ich das auch versucht. Ein kleines Weinchen. Aber sofort nach der Werbung und den Trailers musste ich Pipi machen. Ja, und wenn ich dann wiederkomme vom Klo, habe ich die große Überraschung, Johnny Depp mit deutscher Stimme zuzuhören. Ja, die Deutschen sind große Fans der Synchronisierung. Sie lieben es, wie sie Bratwürste lieben und loben die gute Qualität der deutschen Synchronisierung, wie sie die Bratwürste des eigenen Dorfes loben. Ihre Liebe macht sie blind. Bratwurstfleisch ist oft kein schönes Stück Fleisch und Synchronisierung ist oft wie ein billiges Supermarktprodukt. Werden wir vergleichen.
Querida viejita, ¿qué es lo que se pierde al cruzar una frontera? Cada momento parece partido en dos. Melancolía por lo que quedó atrás. Y por otro lado, todo el entusiasmo por entrar en tierras nuevas.
Ah, Gael García Bernal. Auf Spanisch. Wenn ich das Original aus dieses Motorcycle Diaries höre, denke ich, der Che Guevara hat ein gutes argentinisches Steak gegessen und ist begeistert. Aber jetzt Deutsch?
Liebe Mutter, was ist das, was wir beim Überqueren einer Grenze verlieren? Jeder Moment hat zwei Seiten. Eine voller Melancholie angesichts dessen, was wir zurücklassen. Und eine voller Begeisterung und Vorfreude auf neue, unbekannte Länder.
Ja, und der deutsche Synchronsprecher? Hat er zu viele Bratwürste gegessen? Filme in Originalfassung in Deutschland zu mögen, ist wie Vegetarier zu sein. Vegetarier lieben es zu essen. Aber sie stehen auf etwas, was nicht immer in Restaurants schmeckt. Langsam lehnen sie es ab, weil sie keinen Spaß dabei haben, weil sie wählerisch sind und nur die besten Stücke verlangen. Und so ärgert es auch den Kinoliebhabern. Also im Kino, nicht im Restaurant. Ja, DVDs sind nicht besser. Oft sind die Untertitel auf Deutsch nur für Hörgeschädigte. Es ist respektlos den Zuschauern gegenüber, als ob niemand Lust hätte, den Klang anderer Sprache zu hören. Das erzähle ich Ihnen als Franzosin, die ohne das deutsche Kino nie nach Deutschland gegangen wäre.
Oh, ich wusste das da überhaupt nicht.
Ja, ich bin ein Fan des deutschen Kinos. Die deutschen Filme haben mein Interesse nachher für die deutsche Sprache geweckt, die Klischees der Sprache abgeschafft. Und jetzt bin ich da in Deutschland und gehe viel zu selten ins Kino. Oft eben nur, um mich abzukühlen.
Unsynchronisiertes deutsches Radio mit Colleen Ebrach. Vielen Dank, Colleen.
Danke für die Einladung.
Geben Sie auf sich Acht und tschüss.
Tschüss. Tschüss.
Been to the other side.
The other side. There is no other side.
Jetzt ist es Zeit für einen Ausflug ins Archiv
der über die Jahre gesammelten Detektor FM Schätze.
Wenn jemand das Wort Literaturbetrieb zwischen die gespitzten Lippen nimmt, dann ist das ein schlechtes Zeichen. Literaturbetrieb, das könnte der Titel einer Soap sein, in der sich Autoren, Lektoren, Verleger und Kritiker Honig ums Maul schmieren, nur um den anderen dann besser zu hintergehen. Literaturbetrieb, dieses Wort fiel auch so manches Mal in der Detektor Daily Soap Show. Wir befinden uns im März 2010 und sind vom Rewind verweht.
Clemens Meyer. Wer ist eigentlich dieser Clemens Meyer? Soll ich sagen, blaue Augen, blonde Haare? Oder soll ich sagen, Belletristikautor, Chronist der Leipziger Arbeiterviertel? Oder tätowiert am ganzen Körper, breites Sächsisch, trinkt Dosenbier? Mehr Clemens Meyer Definitionsversuche konnte die geneigte Detektor FM-Hörerin am 17. März 2010 aus ihrer Hörmuschel vernehmen. Zu Gast er selbst. Und wenn man keine Dummheiten über ihn erzählen will, ist das A und O der Interviewvorbereitung das Zeitungsstudium.
Wir haben gelesen, dass die FAZ über Sie schreibt anlässlich des aktuellen Buches. Das hat
das
uns sehr
heute
gefallen.
Das drin, das ist ganz frisch.
Genau. Ich lese es nochmal vor für die Hörer, die es noch nicht gesehen haben. Mit seiner kräftigen Gestalt, seinen Tattoos, einem grobschlächtigen Habitus und einer kräftigen Fankurven trainierten Stimme mit breitem Sächsisch wirkt Meyer im deutschen Literaturbetrieb immer etwas wie ein Hooligan, der sich in die VIP-Lounge verirrt hat. Was sagen Sie dazu?
Man muss ja dazu sagen, die Rezension ist gut. Die ist lobt das Buch sehr, hat ein paar kleine Ausnahmen, wo er ein paar Zweifel hat, aber er hebt das Buch sehr hoch, muss man dazu sagen. Der Anfang ist ein bisschen, ich meine, Sie sehen mich jetzt hier, man sind im Radio, man sieht es nicht, man hört mich nur. Ich bin weder von besonders kräftiger Gestalt, noch bin ich wirklich wie ein Hooligan. Dass ich tätowiert bin, das ist meine Privatangelegenheit. Ich trage im Winter normale langärmliche Hemden. Ich fühle mich da nicht besonders gut getroffen und ich habe auch noch nie irgendwo Dosenbier mitgehabt. Es geht nämlich noch weiter. Ich würde irgendwie Dosenbier und ein Flachmann. Ich kenne den übrigens ganz gut, den Typen, der das geschrieben hat. Ich kenne den. Das ist der Lebensgefährte einer guten Freundin von mir aus Berlin. Und dem werde ich mir noch mal ein paar Takte sagen. Aber wie gesagt, das Buch wird sehr positiv besprochen. Also von daher ist es jetzt keine schlechte Rezension, dass man eben so teilweise wahrgenommen wird. Ich bin auch früher, sah ich ja auch anders aus, ich hatte kurze Haare. Aber so ist es in diesem komischen Naturbetrieb. Da ist man gleich irgendwie als Hooligan. Also ich habe noch keinen Menschen gehört, der sowas irgendwie. Verstehe nicht, woher dieses Bild kommt. Das ist mir immer mehr ein Rätsel. Aber gut, mir soll es recht sein.
Ist das denn eine generelle Tendenz, dass wenn Rezensenten Sie so äußerlich zu beschreiben versuchen, dass es automatisch schief geht?
Ich verstehe das aber nicht. Da kennt mich doch. Also da kennt mich doch von Lesungen. Und ich war letztens in Hamburg und habe da gelesen. Und da hat er auch schon was drüber geschrieben in der FAZ und hat das positiv hervorgehoben. Und er kennt mich doch. Da sitze ich da oben im Jackett und lese und ich weiß nicht, warum dieses Bild so mit Lust rausgeholt wird, aber ob es eine Tendenz ist, weiß ich nicht, aber ich habe mich nicht so ganz getroffen gefühlt in diesem Bild.
Also nur nochmal zur Erklärung, auch für die Hörer, Clemens Meyer sitzt uns gegenüber im Anzug mit schwarzem Hemd.
Anzug ist es nicht, nee, ich habe eine Jeanshose an. Ich habe eine Jeans an und ich habe nur ein schwarzes Hemd und ein Jackett an.
Also nur mal zur Erklärung, Thibaut steht mir gegenüber in braunen Shorts.
Nein, eine Krawatte ist schon dabei, Janik.
Okay.
In 3 Minuten empfangen wir hier den Comic-Autor Reinhard Kleist.
Mit dem wir gesprochen haben über Comic-Reportagen, Flucht und Fluchen.
Aber vorher kommt hier sein Vorbote aus dem Baukasten der Elementarteilchen.
Can't remember anything at all. Flame trees line the streets. I'm tired. I'm looking for a spot to drop. All the clocks have stopped in Memphis now.
Das waren Nick Cave und die Bad Seeds, die ihr Stück Hicks, Boson Blues zu Gehör brachten.
Wenn Sie mögen, können wir dazu noch ein paar Worte sagen.
Ja, gerne.
Ja, ich auch. Meine ersten außerschulischen Leseversuche spielten sich zwischen den farbgetränkten Seiten des Mickey Mouse Magazins ab. Ich war Abonnent. Woche für Woche verschlang ich die Geschichten von Mickey, Donald und Gustav. Mickey Maus, Donald Duck, Gustav Gans. Bilderbuchnamen für fiktionale Helden. Das Mickey Maus Magazin steht für Flucht in die Fantasie, in eine Welt gar nicht so verschieden von unserer, aber eben in eine andere Welt. Mit der Zeit hat sich mein Lesegeschmack geändert. Abenteuerromane, historische Romane, Sachbücher, Zeitschriften und Zeitungen, Unterhaltung und Information. In welche dieser beiden Schubladen ich meine Mickey-Maus-Magazine in der Dachbodenkommode verstaute, war ja klar. Was für eine Wucht, als ich eines Tages feststellte, dass Comics sich nicht immer an die vorgefertigten Kästchen halten. Was für eine Wucht, als ich auf den Trichter kam, dass auch grafische Romane von unserer Welt handeln können, von den ganz realen Geschichten unserer Zeit. Reinhard Kleist, guten Abend.
Ja, guten Abend.
Und willkommen auf den Detektorwellen. Reinhard Kleist, waren Sie auch Abonnent?
Nee, leider nicht. Mickey Mouse hatte ich, da gab es schon so einen Stapel bei mir zu Hause, aber Abonnent war ich lustigerweise von so einer Filmzeitschrift. Film Illustrierte, glaube ich, hieß die damals. Und daraus habe ich auch sehr viel von meinen visuellen Eindrücken gezogen.
Und was haben Sie heute abonniert?
Heute habe ich abonniert eigentlich nichts, merkwürdigerweise. Nee, ich habe wirklich, also heute habe ich wirklich nichts abonniert, außer vielleicht meinem iTunes-Kanal.
Sie lesen einfach sporadisch, lesen wild durch die Bank.
Ich lese wild durch die Bank, ja. Also Romane halt sehr viel, so meistens Empfehlungen von Freunden. Jetzt gerade Erich Kästner, ein Roman über seine Weimarer Zeit so. Und Comics halt auch einfach so das, was mich interessiert, was ich so auf Festivals sehe, was ich von den Künstlern, die ich gerne mag, so da gucke ich halt, was gerade so auf dem Markt ist und besorge mir das dann.
Sie haben gerade eine Reise hinter sich von Hanoi nach München, sind gerade angekommen. Auf der Reise haben Sie vielleicht auch Zeitung gelesen? Weiß ich jetzt nicht genau?
Nee, leider nicht. Da gab es nur vietnamesische Zeitungen in dem Flugzeug.
Okay, wenn Sie eine Zeitung in der Hand haben, in einer Sprache, die Sie verstehen, wo bleiben Sie dann da hängen, wenn Sie da durchblättern? Was sind die Rubriken, die Formen, die Sie interessieren?
Politikteil. Wobei ich dann meistens aber so bei den Artikeln nach der Hälfte aussteige und dann Feuilleton natürlich ganz viel. Also mich interessiert halt so was gerade so auch so in der Kunstwelt los ist.
Und bei Comics steigen Sie da auch mal aus oder lesen Sie dann von vorne nach hinten durch?
Ne, die lese ich von vorne nach hinten durch. Also bei Comics ist es ja dann auch wirklich sehr einfacher so. Man hat ja dann wirklich dann auch immer diese, dass da so ein Bild ist, was einen weiterzieht in dieser Erzählung. Es ist nicht nur der bloße Textkasten, sondern da ist halt noch viel mehr dabei. Also man ist ja auch visuell ständig gefordert. Und mich interessiert halt bei Comics natürlich auch, wie hat denn der das gemacht? Wie erzählt er jetzt? Und das sind auch so technische Sachen. Also genauso gucke ich mir auch meistens Filme an. Deswegen auch mein Bezug zu der komischen Filmzeitschrift damals. So. Also Filme waren für mich halt auch schon immer nicht nur ein bloßer Unterhaltungsfaktor, sondern das war auch dann immer sowas, wie erzählen die gerade, was machen die da? Und dann habe ich manche Filme auch so wirklich so analytisch geguckt. Jetzt bei Workshops, die ich gegeben habe, da kam ich auch mal wieder auf Spiel mir das Lied vom Tod, weil der Ender der Bildsprache auch ganz viel gemacht hat, was für Comics auch eine Rolle spielt. So dieses Herangehen, weit wegzoomen und so eine Sachen, so ein Panoramashot machen und dann wieder ganz nah dran an so ein Gesicht. Alles Sachen, die in der Comicsprache auch eine Rolle spielen.
Haben Sie sich mal überlegt, Regisseur zu werden?
Ja, als Kind. Und habe aber schnell gemerkt, nachdem ich weiß nicht, vor 10 Jahren habe ich mal bei so einem Film mitgemacht, da habe ich gemerkt, dass ich kein guter Teamarbeiter bin.
Mhm. Im Internet kann man auch lesen übrigens, dass Sie 2004 mit dem Gedanken gespielt haben, Finanzbeamter zu werden.
Ja, genau. 2004 war so mein schlechtes Jahr gewesen. Da ging es halt irgendwie finanziell gerade nicht so gut und dann dachte ich jetzt mache ich mal Schluss hier und mache mal eine Umschulung. Aber eigentlich wollte ich Webdesigner werden. Kann ich auch froh sein, dass ich es nicht gemacht habe.
Wie viele Finanzbeamter darf denn in so einem Comiczeichner stecken?
Also in meinem Fall schon sehr viel, weil ich mich jetzt hauptsächlich so auf das Künstlerische konzentriere. Also im Moment lebe ich halt hauptsächlich wirklich von meinen Comics und das heißt, ich muss halt mit meinen Finanzen sehr gut umgehen können. Also wenn man an so einem Comic arbeitet, das dauert dann unter Umständen auch mal so ein Jahr oder 2 Jahre und in der Zeit kommt halt dann nicht so viel rein. Das heißt, man muss mit dem Geld halt wirklich haushalten können und da kommt dann der Finanzbeamte in mir durch.
Sie haben vom Mitreißen gesprochen, als Sie Comic in den Mund genommen haben, war Mitreißen das dritte Wort danach. Mitreißen, das können Comics, das können auch Filme, aber dafür ist jetzt vielleicht der Politikteil der Zeitung, von dem wir vorher gesprochen haben, nicht unbedingt bekannt. Im letzten Herbst gab es jetzt Serial, den Podcast, ich weiß nicht, ob Sie den kennen.
Nee, den kenne ich nicht.
Und das war eine Radioerzählung über 12 Episoden, eine Kriminalgeschichte, die nacherzählt wurde. Und die wurde mit nacherzählt, mitreißend, emotional eingebunden wurden nicht nur die Macherinnen, sondern auch die Zuhörenden. Ein Riesenerfolg. Und seit Serial wird jetzt nicht mehr nur in der Radionische überlegt, wie können wir unsere althergebrachten Formen, die zwar gut funktionieren, aber vielleicht eben nicht diesen emotionalen Touch haben, wie können wir die weiterdenken?
Komm mal zum Punkt, Thibaut.
Wird die Zeitung von morgen, wenn das Radio von morgen ein bisschen mehr Serial wird, wird die Zeitung von morgen vielleicht ein bisschen comiclastiger, eine Comicreportage am Tag?
Ich finde es natürlich schön. Bei den Zeitungen ist gerade so eine schwierige Situation. Gerade wurden halt ziemlich viele Comicserien gestrichen in den Zeitungen, weil die finanziell gerade Probleme haben. Zum Beispiel in der FAZ, da hatte ich ja nun auch zwei Serien drin gehabt und das war ein ganz tolles Format. Da konnte man auch wirklich mal was ausmachen. Das war sehr mutig auch, was da gemacht worden ist. Es gab viele Sachen, die kamen nicht so gut an bei der Leserschaft. Andere Sachen waren halt wirklich bahnbrechend. Und es ist sehr schade, dass dieses Format jetzt gestrichen ist bei den Zeitungen. Und es gibt halt immer wieder so Versuche, dann auch so mit Comic da was zu machen, aber in so einem längeren Rahmen, wie das bei der FAZ gewesen ist, leider nicht. Und ich finde das halt sehr schade, weil auch mit dem Comic kann man halt auch so Leute auf eine ganz andere Weise ansprechen. Also ich habe ja so Comic-Reportagen gemacht über so dieses Thema, wo ich im Nordirak gewesen bin. Und da habe ich halt gemerkt...
Flüchtlingslager für syrische Flüchtlinge?
Genau, das war eine Geschichte, die ich gemacht habe auf Einladung von einem Fernsehsender Arte, wo ich in so einem Flüchtlingslager dann gewesen bin eine Woche und habe dann mit den Leuten aus Syrien gesprochen und habe dann daraus eine Comic-Reportage gemacht. Und da habe ich halt gemerkt, dass man mit dieser Art Leute auf eine ganz andere Art und Weise ansprechen kann. Das ist viel direkter, viel persönlicher als so ein langer geschriebener Artikel, wo zumindest ich nach der Hälfte aussteige.
Erreichen Sie auch vielleicht ein ganz anderes Publikum mit Ihren Comics, als es so eine Süddeutsche oder eine andere Tageszeitung?
Ja, auch ich glaube schon, dass es auch ein anderes Publikum ist, was ich da erreiche. Also die Geschichte über dieses Lager im Nordirak, die wurde ja dann auch im umsonst Comic-Heft veröffentlicht und das hat dann natürlich schon eine andere Verbreitung als jetzt eine Zeitung. Also diese Hefte, die werden ja auch weitergegeben. Das ist ja auch das Schöne bei Comics, es bleibt ja nicht nur bei einem, sondern die gibt man ja auch weiter und guck mal, hier liest das mal, das finde ich super. Und so ein Buch, das wird dann auch mindestens von, oder sagen wir mal im Durchschnitt, sagen wir mal von vier Leuten gelesen, schätze ich mal.
Herr Kleist, sind journalistische, also althergebrachte journalistische Formen langweilig?
Würde ich nicht sagen. Also, aber ich denke mal, so in der Zukunft ist es schon auch so, dass sich da vielleicht auch Mischformen ergeben können. Also, wo man dann halt auch diesen althergebrachten journalistischen Sachen auch wieder was Neues anfangen kann, da dann Comic draus machen kann. Da gab es auch schon mal so Versuche. Ich habe da mal für einen Stern was gemacht, wo ich dann einen, sagen wir mal jetzt für meine Begriffe, relativ langweiligen Artikel, es ging um Zypern, Euro-Rettung, damals Merkel und so, das war ein langer Artikel, wo ganz viel über Finanzen geredet wurde und da habe ich dann einige Passagen als Comic gemacht und ich glaube, das hat den Artikel dann auch für Leute, die sich auf so ein Thema auf so lange Zeit nicht einlassen wollen, dann doch interessanter gemacht, weil dann Passagen da drin waren, die wurden einfach als Comic erzählt und das waren sehr spannender.
Was kann denn der Comic, was die Schrift nicht kann? Ist es einfach eine Lesepause?
Ich glaube, so eine Unmittelbarkeit. Also es liefert einfach ein Bild dazu und dann kann man sich Sachen auch einfach viel besser vorstellen. Also wie ist denn das jetzt, wenn da plötzlich dann die von der FDP mit der Merkel und dem zyprischen Präsidenten da zusammensitzen und über irgendwas reden und beim Essen sind. Also man kann ganz andere Situationen schaffen und dadurch halt auch so eine Inhalte dann transportieren. Also ich weiß noch, dass ich da eine Situation geschaffen habe, wo dann die beim Essen sind und habe dann so einen Teil von dem Gespräch dann damit illustriert, wie die auf ihrem Teller rumgefuhrwerkt haben und der eine dem anderen dann noch einen Ellenbogen in die Seite gehauen hat. So scherzhaft kann man dann auch so eher trockene Themen dann transportieren.
Also eine persönliche Note vielleicht auch. Ich habe Ihr letztes Buch in den Händen, Der Traum von Olympia. ihre zweite Auseinandersetzung mit einer Fluchtgeschichte nach dieser Geschichte im Nordirak, über die wir schon gesprochen haben. Die Geschichte einer Olympionikin, die 2008 bei den Olympischen Spielen in Peking mitgelaufen ist, Samia Yusuf Omar. Und in diesem Buch geht es gar nicht um diese Geschichte, die wir alle kennen, also wir haben sie auf den Fernsehbildschirmen gesehen, sondern um ihre Flucht danach. Sie wollte nämlich Europa erreichen. Ein Thema, das gerade aktuell auch wieder viel diskutiert wird. Was bringen Sie denn zusätzlich zu dieser Mediendiskussion dazu mit solchen Büchern, mit solchen Comics?
Naja, als ich angefangen habe, an dieser Geschichte zu arbeiten, da war es halt, dass mich dieses Mädchen so fasziniert hat, dieser Traum, den sie gehabt hat und dass sie dafür wirklich alles auf eine Karte gesetzt hat. Und das war eigentlich der Grund, warum ich an diesem Buch arbeiten wollte. Und es war jetzt gar nicht so das Thema, was dahinter stand, sondern einfach wirklich so diese Geschichte von diesem Mädchen. Und ich denke mal, dass so ein Comic oder dieser Comic jetzt speziell, der kann vielleicht zu einem von diesen Schicksalen, wo wir in den Nachrichten, wir lesen da immer so wieder 800 Leute gestorben, da sind wieder 100 Leute ertrunken und wir sehen dann nur so eine Masse von Leuten und dieses Mädchen oder diese Geschichte über dieses Mädchen kann halt einem von denen ein Gesicht geben und dass man dann vielleicht auch anders darüber nachdenkt, anders über Leute nachdenkt, die ihre Heimat verlassen müssen, um woanders für ihr Leben zu sorgen. Und ich glaube, das kann der Comic dann schon auch machen und das ist auch so allgemein, was so eine Geschichte machen kann, dass es halt einfach ein Schlaglicht auf eine Person wirft und man dann eine andere Einstellung dazu entwickelt. Also dieses Mädchen hat ja so einen Traum, mit dem wir uns alle identifizieren können. Die wollte laufen. Und nicht nur, sie wollte nicht nur die Erste sein bei den nächsten Olympischen Spielen, sondern sie wollte halt auch darüber ihre Familie finanzieren. Das können wir alle total gut nachvollziehen. Und deswegen ist sie uns so nah.
Sie mussten ja die Geschichte von Samia mehr oder weniger nachkonstruieren. Sie haben mit einer Journalistin auch zusammengearbeitet und haben auch mit der Familie dieser Läuferin gesprochen. Was ich mich gefragt habe, als ich diesen Comic gelesen habe, ist, wie haben Sie es eigentlich für sich sozusagen hinbekommen, Szenen zu rekonstruieren im Comic, die Sie selbst eigentlich gar nie erlebt haben?
Da gab es schon ein paar schwierige Situationen. Also es gibt weite Teile ihrer Fluchtgeschichte, die überliefert sind oder die irgendwie verbürgt sind, die ich auch so bei Interviews gefunden habe, die mit Leuten gemacht wurde, die auch ein Teil ihrer Flucht dabei waren. Andere Teile musste ich rekonstruieren. Und da gibt es zum Beispiel solche Sachen, also es gibt da diese Geschichte, dass sie da gekidnappt worden ist in Libyen. Und dazu habe ich mit anderen Flüchtlingen gesprochen, auch somalischen Flüchtlingen auf Initiative von einem Frankfurter Rechtsanwalt, der mich mit denen bekannt gemacht hat. Und die haben mir halt erzählt, wie sowas ablaufen kann, weil das ist gang und gäbe. Das passiert öfters auf so Fluchtrouten, dass Leute dann auch gekidnappt werden und die Familienangehörigen dann um Lösegeld gebeten werden. Und diese Teile, die konnte ich dann so von anderen Geschichten dann auch wieder in meine Geschichte einbauen. Also ich versuche mit dieser Geschichte möglichst nah daran zu kommen, was passiert sein könnte auf ihrer Flucht, aber ich habe jetzt auch nicht so einen hundertprozentigen Wahrheitsanspruch. Also es ist so eine Vorstellung, wie sowas abgelaufen sein könnte mit den Eckpunkten von dem, was verbirgt ist.
Bevor diese Geschichte zwischen die beiden Buchdeckel gepresst wurde, erschien sie als Serie in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Haben Sie da als Journalist gearbeitet für die Frankfurter Allgemeine Zeitung?
Nee, das ist diese Serie, die ist dann wirklich also ich hab die Geschichte vorgeschlagen dem Redakteur und er hat gesagt, ja, das findet er sehr interessant und auch wenn es nicht lustig wird, es wird schon eine sehr harte Geschichte, war es dann so, dass ich diese Geschichte aufgearbeitet habe als Text und dann umgearbeitet in die Strip-Sequenzen und dann, naja, so ungefähr so, als ich das meiste schon fertig habe, ist diese Serie dann angefangen zu laufen. Also es war jetzt nicht so eine wirklich journalistische Arbeit, sondern das war schon sehr viel Vorbereitung vorher.
Und bevor Sie sich mit dieser Geschichte befasst haben, haben Sie sich auch mit Musikern befasst. Sie haben einen Comic-Strip oder ein Comic-Buch über Elvis gemacht, ein Comic-Buch auch über
Johnny Cash.
Danke, Johnny Cash. Und jetzt arbeiten Sie an einem Comicbuch zu Nick Cage.
Cave,
natürlich.
Nicht Nicolas Cage, um Gottes Willen.
Oh Gott, oh Gott. Entschuldigung.
Eben gerade kein Schauspieler, sondern ein Musiker.
Genau. Nick Cave, könnte man sagen, der King of Pop oder ein King of Pop. Wir haben auch...
Das würde er, glaube ich, hassen.
Würde er das hassen? Auf jeden Fall haben wir den King of Rock'n'Roll und den King of Country, vielleicht kann man das so sagen. Haben Sie eigentlich eine Vorliebe für Underdogs, wie die Läuferin und für Könige?
Ich habe eigentlich so eine Vorliebe für gebrochene Persönlichkeiten, wo die Sportlerin jetzt eigentlich rausfällt. Also Samir ist wirklich keine gebrochene Persönlichkeit, für mich ist sie eine absolute Heldin. Also eigentlich ist sie die Königin. Bei den Musikern ist es wirklich so, das sind ja sehr gebrochene Persönlichkeiten und gerade Johnny Cash hat was sehr Gebrochenes in seiner Biografie und Nick Cave ja natürlich auch und das interessiert mich. Bei Nick Cave ist es allerdings so, würde ich mal sagen, bisher in der Herangehensweise, die ich im Kopf habe, ist es mehr so die Beziehung zwischen Werk und Künstler, die ich da herstellen will. Also wird jetzt nicht so eine klassische Biografie nach Erzählung hier, so dann ist er geboren und hier, dann ist er jetzt da, wo er jetzt ist, und sondern es wird sehr viel sprunghafter, es wird sich sehr viel mehr auch mit seinem Werk auseinandersetzen. So klar ist das alles auch noch nicht.
Ah ja. Was ist denn Ihr Lieblingssong von Nicolas Cave, der nicht Cage mit Nachnamen heißt?
Schwierig zu sagen, weil der hat so viel unterschiedliche Sachen auch gemacht. Das variiert bei mir immer enorm. Also ich habe jetzt ein großartiges Konzert gesehen von ihm vor einem Monat ungefähr im Friedrichstadtpalast und da hat er diese irrsinnig gute Version von Hicks Boson Blues gesungen. Deswegen würde ich den gerade eigentlich vorne anstellen von dem neuen Album.
Angenehme Recherchereisen sind das, oder? Zu den Konzerten?
Zu den Konzerten, ja. Also ich habe jetzt 3 Konzerte gehabt mit Nick Cave und eins war besser als das andere.
Nick Cave, der hat 2 tiefe Falten, die sich über seine Stirn ziehen. Er trägt ein weißes Hemd bis weit an die Brust hin aufgeknöpft. Er trägt ein schwarzes Sakko, ein Kettchen. Seine Sonnenbrille hat er in seinen Hemdausschnitt gesteckt, in seiner linken eine Zigarette. Und er steht in der Wüste vor seinem Auto. Nick Cave, den kann ich ziemlich genau beschreiben. Und zwar so beschreiben, wie Sie ihn sehen, weil ich Ihre Zeichnungen schon gesehen habe. Nicht, weil Sie mir vor dem Interview einen Blick in Ihr Notizbuch gewährt haben, sondern weil Sie einen Blog eingerichtet haben. Und dort veröffentlichen Sie regelmäßig Bilder, Skizzen, Unfertiges, vielleicht auch schon fertige Elemente des Nick Cave Comics. Eine Praxis, die bei verschiedenen Künstlern vielleicht immer häufiger wird. Warum machen Sie damit? Warum machen Sie sowas?
Erstmal, um mir selber so einen kleinen Tritt in den Hintern zu verpassen, weil ich arbeite jetzt schon ziemlich lange an der Geschichte herum und sowas zu machen, das fordert einen immer dann noch heraus, dass man was zeigen will und dass man dann den Leuten halt so zeigen will, so guck mal, das habe ich jetzt gerade gemacht, schaut euch das mal an. Und das ist so für mich auch so ein bisschen der Hintergedanke bei diesem Blog. Also ich will dann wirklich, dass die Leute so ein bisschen verfolgen können, wie das so abgeht und an was ich jetzt gerade so arbeite. Die sollen auch ruhig die Schwierigkeiten sehen, die sich dabei auftun. Das wird, also bisher ist es schon, ich würde mal sagen, eines meiner schwierigsten Projekte, weil der Mann auch so eine komplexe Persönlichkeit ist.
Und eine hohe Stirn hat.
Ja, eine sehr hohe Stirn hat. Aber da kann man ja was dran machen. Und es ist halt so eine Herausforderung, dass man was Neues zeigen will. Und bisher sind man hauptsächlich so Illustrationen, auch farbige Sachen, wo ich ganz viel rumgespielt habe, auch mit Versuchen, da mal so Farbe reinzubringen. Und das Buch wird schwarz-weiß, das ist so viel, kann ich jetzt schon sagen. Und das macht Spaß, so ein bisschen rumzuprobieren. Und das habe ich in den letzten Projekten, habe ich das wenig gemacht. Und jetzt bei diesem Projekt will ich eigentlich auch ein bisschen mehr spielen.
Wie oft vermalen Sie sich noch?
Oft, ja. Das kann man ja alles wegmachen. Dann entweder im Photoshop oder mit weißer Tusche drüber. Doch ich vermale mich schon sehr oft.
Und fluchen Sie dann auch mal?
Nee. Fluchen tue ich eigentlich viel zu selten. Das sollte ich eigentlich öfters mal machen.
Was könnte denn so ein typischer Kleistfluch sein?
verdammten zugenäht. Ich würde, glaube ich, einfach mit der Faust auf den Tisch hauen, dass die Tuschefästchen umfallen.
Und wenn die Tuschefästchen umfallen, wie kriegt man die dann wieder aus den Klamotten?
Also in Klamotten eher nicht. Also toll wäre es, wenn das auf Papier geht, dann kann man direkt was Neues draus machen. Einen neuen grafischen Effekt draus ziehen.
Sie haben kein Problem damit, über Scheitern zu sprechen und sehen die positiven Sachen dran, wollen auch auf diesem Nick Cave-Blog das ausstellen, wie sie sich vielleicht in Irrwege begeben.
Oder vermale.
Oder wie sie sich vermalen. Wenn mich jemand fragt, kannst du zeichnen, dann sage ich immer nein, nein, nein und ich will auf keinen Fall zeichnen. Ich habe sie im Zusammenhang mit diesem Projekt in nordirakischen Flüchtlingslager sagen hören, sie wollten dort auch mit Kindern zeichnen. Sie haben dort auch mit Flüchtlingskindern gezeichnet und Workshops geleitet und sie wollten, dass sie sich ausdrücken können in Bildern. Kann denn jeder sich ausdrücken in Bildern? Kann jeder zeichnen?
Eigentlich schon, ja, natürlich, sich ausdrücken auf jeden Fall. Auch wenn man nur beherrscht, ein Strichmännchen zu malen, kann man sich ja trotzdem damit ausdrücken. Und es ist halt, auch bei den Kindern ist es so gewesen, da waren einige, die konnten halt kaum einen Pinsel in der Hand halten und die haben dann trotzdem was zu Papier gebracht. Und meine Versuche mit dem Workshop, die sind ja ziemlich schnell, habe ich die ad acta gelegt und habe einfach gesagt, okay, ich gebe euch jetzt ein Thema und malt was dazu. Und da waren halt in den Bildern war sehr, sehr viel drin, was die halt ausdrücken, was rauskam aus denen. Also ich habe explizit gesagt, bitte macht nichts über den Krieg, sondern macht was über das Lager hier zum Beispiel. Und dann ein Junge hat trotzdem was über den Krieg gezeichnet und da habe ich fast geheult, als ich das Blatt gesehen habe, weil der hat dann so ganz einfachen Strichmännchen, hat er so ein Motiv gemalt, was mir so tief drin geblieben ist. Das war so ein kleines Männchen, so ein kleiner Mann mit einer Waffe in der Hand und der weint. Und ich habe dann wirklich gedacht, also was hat der Junge gesehen, dass das in seinem Kopf drin war und dass er das jetzt zu Papier gebracht hat. Und ich denke mal, dass Zeichnen da halt auch so eine, ja, ich will nicht unbedingt sagen, Therapie sein kann, um was dass man da was los wird und was man auf Papier bringen kann, was in einem drin steckt. Und dann ist es vielleicht nicht mehr so stark im Kopf drin.
Reinhard Kleist, wir durchstöbern jetzt das Nick Cave-Blog und warten auf die neuen Bilder und letztlich dann auf das fertige Buch. Und wenn wir mit dem Blog fertig sind, dann schauen wir uns mal den Traum von Olympia an oder Kaver Gosk, diese Arte-Comic-Reportage oder die vielen anderen Projekte von Ihnen, über die wir jetzt nicht gesprochen haben. Vielen Dank, dass Sie heute hier waren und sich die Zeit genommen haben.
Ja, danke, dass ich da sein konnte.
Geben Sie auf sich Acht. Tschüss.
Danke.
Die Handsome Family, die ihr Lied Far From Any Road zu Gehör brachte. Diese Melodie, das ist doch der Titelsong. Ach, verdammt, ich mich nannte diese Serie da. So ein Krimi-Ding irgendwie. Ganz spannend gemacht eigentlich.
Der Hitchcock hat gesagt, The Art of Suspense, also die Kunst der Spannung. Und ich bin noch einen Schritt weiter gegangen. The Art of End Suspense, also die Kunst der Entspannung. Man guckt sich das so an und denkt, aha.
Aha. Vor lauter Entspannung mit Helge Schneider. Janik, sollten wir nicht vergessen, dass es allerhöchste Zeit ist.
Für einen Seitenhüpfer in die Kulturgeschichte.
Der Abschlussbetrachtung von Manuel Fritsch, der für uns Anekdoten über Personen der Zeitgeschichte zusammenträgt. Personen, die Lust auf ein kurzes Abenteuer hatten. Eine Rubrik voll von untreuen Arbeitnehmern. Heute auf dem Lehrplan Politik mit dem Pater. Wir bitten um Ruhe.
Ich meine, aus vielen Gründen ist die Situation außer Kontrolle geraten. Ich war aufgewühlt, hatte getrunken und das Unwetter...
Nach Gründen zu suchen.
Das mache ich auch gar nicht. Ein Augenblick der Leidenschaft, aber wir sind doch beide an andere gebunden.
Ja.
Wie können wir einen verbindlichen, universellen Kanon erstellen, der den Umgang miteinander vernünftig regelt? Das ist wohl die wichtigste und älteste Frage, auf die noch niemand eine Antwort gefunden hat. Einst wollte die Religion zur Beantwortung antreten. Du sollst nicht, du sollst. Verständliche Regeln. Doch mit deren Einhaltung nahm es niemand allzu genau. Daher wird nun schon seit Jahrhunderten im Geheimen an einer Alternativlösung gefeilt. Ansätze blitzen schon in dunklen Vorzeiten in Schottland, aber auch in Japan und Ägypten auf. Früh scheint man das friedliche Potenzial des Golfens erkannt zu haben. Verboten durch den schottischen König James II., dem die friedliche Attitüde der Golfer für Kriegszeiten zu gefährlich war, wurde es nach dem Friedensschluss von England und Schottland wieder erlaubt. Patten ist schließlich friedlicher als Schießen. Außerdem war der schottische König wohl selbst ein Golfer. Das aber sollte sich ein Herrscher bald nicht mehr erlauben. Von Maria Stewart bis Barack Obama werden Politiker für ihre Schläge kritisiert. Maria Stewart zog den Zorn der öffentlichen Meinung auf sich, als sie Golf spielte, kurz nachdem ihr Mann ermordet worden war. Und heute findet sich keine Homepage, die Obama jede einzelne Runde Golf vorhalten will, während der Islamische Staat andernorts Köpfe abschneidet. Anstatt Anschläge zu bekämpfen, übt er Abschläge. So wie Johnny Stewart. Statt ihren Mann zu rächen, kümmert sie sich um ihr Handicap. Doch ließe sich das Bälleschlagen nicht auch anders interpretieren? Ihr köpft und mordet, doch seht, ich spiele Golf. Ich bin friedlich, kommt, werft die Waffen weg und spielt ein paar Löcher. Macht man sich etwas mit dem Spiel vertraut, so merkt man schnell, dass Golf in der Tat meist mehr ist als eine bloße Mätresse der Politik. Es ist eine Haltung. Der Deutsche Golfverband etwa wartet mit eigener Etikette auf. Hier ist die Rede davon, den eigenen Egoismus und die eigene Nachlässigkeit zu reduzieren, auf dass andere nicht nachteilig dadurch betroffen sind. Das Spiel beruht auf dem ehrlichen Bemühen jedes einzelnen Spielers, Rücksicht auf andere Spieler zu nehmen. Und so weiter und so fort. Viel ist von sollen die Rede. Du sollst nicht. Aber dies nicht aus tumbem Gehorsam, nein, aus Einsicht in die Vernünftigkeit der Regeln. Damit wollen die Golfer die Welt besser machen. Und nur deshalb und nicht aus Untreue dem Metier gegenüber üben sich die Mächtigen im Bälleschlagen. Und deshalb hat auch der Demokrat Joe Biden ein bemerkenswertes Handicap von 6. Der Hartz-IV-Einführer und Putin-Freund Schröder dagegen nur 36. Und Putin selbst? Der bevorzugt den Kampfsport und belächelt die Weltverbesserer im Caddy.
Merci Manuel, lassen Sie es sich gut gehen. So, Delle, das soll es gewesen sein für heute. Wir sind am Ende dieses Streifzugs auf The Other Side. Uns bleibt Danke zu sagen an die gesamte Mannschaft, allen voran an Moritz Hartmann. Diese Sendung, Yannick,
gibt es wie immer zum Nachhören auf www.detektor.fm.
Geben Sie auf sich Acht, halten Sie die Ohren steif. Salut, Fraternité, wir hören uns am 25. Juli wieder. Und bis dahin gilt wie immer eine einzige Maxime: niemals, niemals locker lassen. Ciao. Ciao.
Können wir nochmal? Ist das live gewesen jetzt gerade?
Nein, okay, Entschuldigung.
Ist möglich, oder? War nicht live. Okay, gut. Okay, also.
Detektor FM. Zurück zum Thema.